Also er muntert sie vor allen Dingen durch Nichtstun, indem er das weitestgehend ignoriert, mal von Zeit zu Zeit öffentlich erklärt, ja, Indien wäre ein Staat für alle Menschen, wenn er wieder vom Ausland daran erinnert wird, dass es eben auch religiöse Minderheiten gibt. Aber es fehlt einfach eine klare Ansage an seine extremistischen Unterstützer. Diese Gewalt schadet dem Image Indiens, diese Gewalt schadet der Demokratie in dem Land und wir werden sie nicht weiter hinnehmen. Das kommt einfach nicht. Die Justiz, die oberste Justiz reagiert zwar, der oberste Gerichtshof hat mehrfach jetzt erklärt, dass die Regierung mehr tun müsse gegen diese Gewalt, aber es setzt sich dann richtig fort auf den unteren Ebenen eben des Staates, sei es bei der Justiz, sei es bei der Polizei etc.
Gibt es denn so etwas in diesen 4 Jahren wie eine Bilanz der religiös motivierten Gewalt in Indien?
Ja, es gibt immer wieder Versuche, da Bilanz zu ziehen, und definitiv hat diese Gewalt deutlich zugenommen, sowohl gegenüber Christen wie gegenüber Muslimen. Muslime sind besonders schutzlos, weil sie nicht so gut organisiert sind. Die christliche Seite macht einfach mehr in der Öffentlichkeit auf diese Übergriffe aufmerksam. Deutlich haben die zugenommen, aber vor allen Dingen eben auch so Phänomene, wo dann diese Gewaltanwendung nicht nur mit eingeschlagenen Kirchenfenstern endet, sondern tatsächlich mit Toten.
Überfälle gab, da wurden ja auch ganze Gotteshäuser angezündet. Woher diese massive Gewalt kann es sein, dass das Level an sozusagen potenzieller Gewalt, Gewalt, die immer im Hintergrund lodert, in Indien aufgrund des dortigen tradierten, unflexiblen Systems, aufgrund der Armut und des Mangels an Perspektiven für Menschen niederer Kasten besonders hoch ist?
Also das stimmt sicherlich, dass die indische Geschichte, die ungleiche Verteilung von Armut und Reichtum in dem Land eben mit großer Wahrscheinlichkeit viel Einfluss auf diese latente Gewaltbereitschaft hat. Aber es gibt eben durchaus Kräfte, die das ausnutzen und die dann junge Leute eben auch auf falsche Wege führen und ja sozusagen als Heilsbringer auftreten und sagen, wenn wir nur alle hier unter uns Hindus wären und diese dreckigen Muslime das Land verlassen würden, dann würde es uns viel besser gehen und ihr hättet Jobs etc. Und das sind eben diese ja letztlich Brandstifter im gesellschaftlichen Klima, die enorm viel Schlimmes anrichten in dem Land und eben letztlich dann doch viele junge Leute verführen.
In der indischen Gesellschaft, man denke nur an den Bereich Film, Schauspieler haben ja Heroes, Helden immer eine ganz besonders starke Rolle gespielt. Gibt es in der öffentlichen Arena denn irgendeinen mit einer besonderen Wirkung auch auf die breite Bevölkerung, der versucht, da dagegen zu halten, der versucht, zu Frieden und Verständigung aufzurufen?
Na, es gibt natürlich immer wieder Leute, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, vor allen Dingen andere bekannte Persönlichkeiten der Öffentlichkeit, die versuchen, aufmerksam zu machen auf die Werte Gandhis und dass man die doch nicht einfach ausverkaufen darf, so. Aber ich denke, wir dürfen das nicht überschätzen, den Einfluss, den diese Menschen auf die indische Gesellschaft haben. Wenn wir dann so Autorinnen nehmen wie Arundhati Roy zum Beispiel, die hier in Europa sehr, sehr bekannt ist. Natürlich ist sie auch in Indien vielen Menschen bekannt, aber sie hat nicht diese Massenwirkung, die eben dann ja Demagogen der hindu-nationalistischen Seite durchaus haben. Und sie sind bei Intellektuellen bekannt, aber sie haben eben nicht diese ganz große Verankerung in der breiten Gesellschaft.
Wie reagieren denn die Betroffenen von der Gewalt? Fangen wir mal zunächst bei den christlichen Kirchen an. Sie sagten, die würden da noch
Also ich
etwas offensiver mit dem Thema umgehen. Inwieweit sind die in der Öffentlichkeit präsent? Inwieweit weiß man, wo die Kirchen sind, sodass sie auch als Ziele sozusagen erkennbar sind? Wie ausgeprägt ist da noch das Selbstbewusstsein?
Also die christlichen Kirchen haben da ihr Vorgehen durchaus geändert und heute sprechen sie viel mehr über das, was sie an Diskriminierung, was sie an Gewalt etc. erfahren. auf allen Ebenen. Sowohl die Bischofskonferenz wie auch einzelne Pastoren, Pfarrer sprechen darüber. Und das ist sicherlich eine ganz neue Bewegung, dass man sagt, also es hilft uns nichts, wenn wir das jetzt hier totschweigen. Die Lage wird sich dadurch nicht bessern. Wir müssen nach außen gehen, in die Öffentlichkeit, in die internationale Öffentlichkeit vor allem reingehen. Das ist eigentlich ein Schritt, der auch relativ jung ist. Also noch vor einigen Monaten hatte ich Kirchenvertreter getroffen, die mehrere Dutzend Millionen Christen vertraten und die sagten, erwähnen Sie bitte nur ja nicht, dass wir Sie gesehen haben, das kann so dramatische Folgen für uns und unsere Gemeinden haben. Das hat sich jetzt etwas geändert und da kommt den Christen eben wirklich auch zugute, dass sie sehr viel besser strukturiert sind, sehr viel mehr Aufmerksamkeit dann international auch bekommen, als jetzt zum Beispiel die Muslime. Und da fehlt eben durchaus so eine Struktur, die wirklich sehr deutlich dann auch diese Übergriffe nicht nur öffentlich anprangert, sondern eben überhaupt mal übergreifend national registriert und quasi als Stimme der Muslime dann auch nach außen auftritt. Das fehlt auf jeden Fall, weil die Muslime sind definitiv die religiöse Minderheit, die am meisten jetzt von dieser Gewalt betroffen ist.
Da will ich jetzt nicht zynisch klingen. Dennoch, wenn die Situation so ist, dann würde das sich ja geradezu prädestiniert für den IS als mögliches Ziel anbieten.
Ja, das ist auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis der IS oder die Taliban plötzlich diese Gruppe entdecken und sagen, also wir verüben jetzt mal Anschläge in eurem Namen und weil das ist ja ein Völkermord, der an euch begangen wird. Das wird kommen, da zweifle ich nicht dran. Wir haben nur ein bisschen Verzögerungsmoment hier sozusagen, aber so wie sie es mit den Rohingya gemacht haben, so werden sie es sicherlich auch mit den Muslimen in Indien machen. Es gibt jetzt schon erste Appelle auf großen Petitionsplattformen, wo man sich dann fragt, also naja, ob das jetzt so ideal formuliert ist. Die Aufmerksamkeit für diese wachsende Verfolgung von Muslimen in Indien hat deutlich zugenommen in den letzten 2 Monaten und das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis der IS da auch auf den Plan kommt.
Ja, wobei man andererseits gerade den jungen Muslimen in Indien kaum zumuten kann, sich nur in Hinterhöfen zu verstecken und abschlachten zu lassen.
Nein, definitiv nicht. Es muss eben mehr Thema sein, es muss Thema bei den Vereinten Nationen sein, es muss aber eben auch Thema zum Beispiel von Seiten der Europäischen Union sein. Man weiß ja, dass Indien eigentlich auf diese ausländische Kritik immer sehr sensibel reagiert, nicht im Stile Chinas, von wegen redet nicht darüber, sondern durchaus reagiert. Und es hat ja auch immer wieder Vorstöße gegeben. Als zum Beispiel Bundespräsident Steinmeier vor einigen Monaten in Indien war, hat er ganz gezielt bestimmte Städten besucht und da nochmal unterstrichen, wie wichtig das Zusammenleben der religiösen Gemeinschaften ist und so. Also man versucht es schon, nur ich denke, man muss jetzt langsam auch ein bisschen deutlichere Sprache noch sprechen als diese verklausulierte sozusagen Vermittlung diplomatischer Signale, weil es geht einfach nicht an, dass jede Woche ein Muslim erschlagen wird, nur wegen seines Glaubens.
Was sagt eigentlich Pakistan zu all dem?
Ja, das ist natürlich eine heikle Geschichte, weil da überlagern sich dann immer diese Erbfeindschaft oder wie man sie nennen soll zwischen den beiden Staaten, dieses sehr komplexe Verhältnis und jede Kritik aus Pakistan, der wird natürlich erstmal unterstellt, dass sie rein aus nationalen Gründen heraus geäußert wird und natürlich unfundiert ist und dass sich Pakistan mal nicht einmischen soll. Und ich meine, Pakistan hat genug eigene Probleme mit dem schrecklichen Umgang mit religiösen Minderheiten. Insofern ist das natürlich auch ein heikles Feld. Aber wie gesagt, es gibt da unübersehbare Möglichkeiten der Ausweitung des Konflikts, wenn man dann nur an den Kaschmir-Konflikt
denkt. Genau, deswegen frage ich auch, weil ich meine,
zwischen den beiden Staaten ist einfach so wenig momentan im grünen Bereich, dass es immer sehr, sehr heikel ist, wenn dann dieses religiöse Moment sie dann auch noch stärker trennt als sonst schon.
Hat denn Modi auch in diesem Bereich, also Pakistan gegenüber, den Kurs verschärft? Ich hatte eher den Eindruck, dass für mich sehr überraschend die Verhandlungen ausgeweitet worden wären.
Eigentlich hat er die Verhandlungen ausgeweitet, aber es war dann auch kein konsistenter Kurs, der sozusagen auf einen stärkeren Abbau der diplomatischen Spannungen hinzielte mit Pakistan. Er hat zum Beispiel die Rohingya-Frage immer wieder ausgenutzt zu irgendwelchen wenig substanziellen Vorwürfen gegenüber Pakistan, hat dann alle Rohingya, nur weil sie Muslime sind, als potenzielle Terroristen bezeichnet. Also da sieht man wieder die gleiche Rhetorik, und da geht es dem auch gar nicht um die Rohingya, sondern es geht immer nur um Pakistan dabei. Und insofern hat sich eigentlich die Denkweise von Modi nicht sonderlich verändert.
Wie sicher sind Sie, dass die nächsten Wahlen, die in Indien stattfinden, A, Modi bestätigen, er scheint ja recht beliebt zu sein, und B, braucht er da überhaupt noch Wahlmanipulation oder wird er sowieso schon eine Mehrheit kriegen?
Naja, er ringt schon sehr um eine Mehrheit, und wir sehen mit großer Sorge, dass er das vor allen Dingen auch bei vielen verarmten Menschen in Indien tut, bei Dalit tut oder bei Adivasi, also der indigenen Bevölkerung, für die wir uns sehr einsetzen, wo er dann zum Teil mit seinen nationalistischen Parolen auch gut ankommt. Was man sehen wollte, war wirtschaftliche Fortschritte, und da hatte er große Schwierigkeiten gehabt, das aufzuzeigen, dass sich wirtschaftlich die Lage bessert und vor allen Dingen eben mehr Jobs für die jungen Leute entstehen, die auf Jobsuche sind. Und da ist er massiv noch immer unter Druck, aber momentan sieht es so aus, wieder in letzten Umfragen, dass er durchaus wohl gute Chancen hätte, wiedergewählt zu werden. Leider.